zu euch sprechen darf. Kann man das ein bisschen leiser drehen? Eigentlich wollte ich dieses Jahr keinen Vortrag halten, so wie auch letztes Jahr nicht. Ich lehne das eigentlich immer vorher ab, weil ich mit der Planung hier genug zu tun habe. Aber wie schon im letzten Jahr, bin ich dann so ziemlich in letzter Minute eingesprungen, als ich mit dem Manfred vor 3 Wochen war es, glaube ich, gesprochen hatten, dass einer für die Bibelstunde ausgefallen ist und er dann die Bibelstunde und Vortrag hatte, dann habe ich mich eben anerboten, ihn da zu entlasten. Und ich hoffe, dass ich ihn auch heute würdig vertrete. Wir haben in den Abendvorträgen, die nach dem Montag kamen, einen Hauptgedanken. Und dieser lautet, nachdem wir am Montag über die Liebe Gottes gehört haben, unsere Reaktion auf die Liebe Gottes. Und auch die Vormittagsvorträge sind von diesem Gedanken durchdrungen. All die Themen, die wir dort aufgegriffen haben, wie zum Beispiel gerade heute Morgen, da war das ja sehr plastisch, weil Gott uns liebt, sollen wir eben einander lieben. So ist eben eine Reaktion auf die Liebe Gottes für uns Christen, dass wir Gott anbeten und dass wir uns ihm hingeben sollen. Eigentlich lautete das Thema Hingabe. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigte, habe ich gemerkt, dass es eigentlich die Ergänzung und Komplettierung eines Vortrags, den ich schon vorher ausgearbeitet hatte und in unserer Gemeinde gehalten habe, zum Thema Anbetung. Und deswegen habe ich das verbunden, weil ich denke, das passt zusammen wie sagt man, siamesische Zwillinge. Wir fangen an mit Anbetung und da gibt es einen sehr markanten und zentralen Abschnitt im Neuen Testament, im Johannes 4, den ersten 26 Versen. Wir wollen besonders lesen dann die Verse 19 bis 24. Es ist diese Begegnung Jesu mit der Frau am Brunnen in Samarien. Und da entwickelt sich ein Gespräch. Und Jesus kommt dieser Frau mehr und mehr näher. Sie merkt, da ist etwas Besonderes. Jesus sagt ihr ihre Verfehlung in Bezug auf ihre Männer. Und dann im Vers 19 sagt die Frau zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also sie möchte jetzt das Thema auf was anderes lenken, von ihren Verfehlungen weg. Und sie kommt jetzt auf ein Thema, was zwischen Juden und Samaritern immer schon ein Diskussions- und Streitpunkt war. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten muss. Jesus sagt zu ihr: Weib, glaube mir, die Stunde kommt, wo ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn so will der Vater seine Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Jesus spricht hier mit dieser Frau über Anbetung. Und das Thema Anbetung ist heute ein sehr aktuelles Thema. Und es sollte auch immer aktuell sein, denn Anbetung ist ein zentraler Punkt unseres christlichen Lebens. Und trotzdem bestehen dazu immer wieder Fragen, über die man sich Gedanken machen muss. Warum sollen wir anbeten? Was ist eigentlich Anbetung genau? Wen oder was beten wir denn an? Und in welcher Form geschieht Anbetung? Das Wort, was dafür im Griechischen steht, bedeutet so viel wie anbeten, niederfallen, sich zu Boden werfen, verehren und kommt 59 Mal im Neuen Testament vor, davon 35 Mal bei Johannes, 24 Mal in der Offenbarung und 11 Mal im Evangelium und das ist alles hier in diesem Abschnitt. Also dieser Abschnitt hier ist eigentlich der komprimierte Abschnitt des Neuen Testamentes, wo von Anbetung die Rede ist. In Offenbarung 22, 8 und 9, da beschreibt Johannes: Und ich, Johannes, bin es, der dies hörte und sah. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er sagte zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder, der Propheten Mitknecht und derer, die die Worte des Buchs des Lebens festhalten. Gott bete an. Gott allein bete an. Steht in einigen Übersetzungen. Gott allein gehört unsere Anbetung. Niemanden und nichts anderem. Denn Gott ist der Größte, mit dem wir als Menschen in Kontakt treten dürfen. Wenn wir Matthäus 2, Vers 2 lesen, dann sehen wir, dass diese weisen Männer kamen, um den neugeborenen König anzubeten. Wir beten Gott, wir beten unseren Herrn Jesus Christus an, weil er unser König ist. Wir beten ihn an, weil er unser Herr ist. Wir beten ihn an, weil er der Sohn Gottes ist. Und wir beten ihn an, weil er unser Helfer und Retter ist. Glauben heißt also auch, neben vielem anderen, Vater und Sohn anbeten. Ihn als König, als Herrn, als Sohn Gottes und Erlösung durch unsere Anbetung anzuerkennen. Und wen verwundert es, dass wir in der Offenbarung gerade, dem anderen, neben den Briefen, was der Johannes geschrieben hat, dass Gott da immer wieder dem Johannes das zeigt, wie die Gemeinde anbetet. Kapitel 4 der Offenbarung, Verse 8 bis 11. Dort wird Gott angebetet, weil er der Schöpfer ist. Kapitel 5, 8 bis 10, 12 bis 14. Dort wird Christus angebetet, weil er Erlösung gebracht hat. Kapitel 7, 10 bis 12. Dort wird der König auf dem Thron angebetet. Kapitel 11, 15 bis 18. Dort wird Gott angebetet, weil er die Heiligen und all das sein Werk vollendet hat. Kapitel 12, 10 bis 12. Wird angebetet, weil Christus der Sieger über Satan ist. Kapitel 15, 3 bis 4 wird angebetet, weil Christus seine Regierung und Herrschaft angetreten hat. Kapitel 16, 5 bis 7 wird Gott als der gerechte Richter angebetet und in Kapitel 19, 1 bis 7 nochmals Anbetung, weil Christus seine Herrschaft angetreten hat. Wir können die Abschnitte leider nicht lesen, aber lest das selbst mal nach. Ein zentraler Punkt der Offenbarung ist die Anbetung Gottes, Anbetung der Gemeinde. Und die Aspekte, die in diesen Abschnitten uns ins Auge springen, sind die, dass Gott hier die höchsten Eigenschaften und Werte zugesprochen werden. Gott ist das Größte, Gott ist der Größte, dem wir begegnen können. Und das kann uns nicht kalt lassen. Das muss uns treiben, ihn zu verherrlichen. Und so heißt Anbetung, sich Gott nähern, um seine Größe und Majestät in Anbetung zu verherrlichen. Nun kommen wir zurück zu unserem Abschnitt in Johannes 4. Jesus spricht ja da mit der Frau, das ist ja ein sehr bekannter Text, und er sagt ja zu dieser Frau als Kernaussage, die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn so will der Vater seine Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist ja ein markantes Stichwort, die Anbetung in Geist und Wahrheit. Und wir wollen uns darüber Gedanken machen. Zuerst der Aspekt, was heißt es, Anbetung in Wahrheit? Da spielt zum einen mit hinein, dass die Wahrheit die Grundlage unserer Anbetung sein muss. Die Wahrheit ist die Grundlage unserer Anbetung. Und wenn wir im Johannesevangelium, also wo diese Stelle eben steht, die wir als Ausgangsstelle gelesen haben, mal nachschauen, was Johannes oder was Jesus im Johannesevangelium über Wahrheit sagt, so werden wir sehr schnell merken, dass dies eines der Schlüsselworte des Johannesevangeliums ist. Wahrheit. Johannes 1, gleich im ersten Kapitel, 17. Vers, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus gekommen. Also Johannes gibt in den ersten 18 Versen seines Evangeliums ja quasi schon ein Inhaltsverzeichnis des großen Themas, über das er reden wird. Nämlich Jesus als der Christus. Wenn wir das Ende des Evangeliums lesen, wissen wir, dass das sein Anliegen war, dies zu sagen. Und Jesus Christus hat Gnade und Wahrheit gebracht, im Gegensatz zu dem Gesetz, was Mose brachte. Und so finden wir im Johannesevangelium im Kapitel 14, Vers 6, die Aussage Jesus, dass er von sich sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus als das fleischgewordene Wort ist die Wahrheit. Und wen verwundert es daher, dass in Johannes 17, Vers 17 wiederum Jesus dann bittet, dass Gott die Jünger heiligt in der Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Und in Vers 21 sagt Jesus, wer die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Das heißt, die Wahrheit, das Wort Gottes, schenkt die Erkenntnis. Und es wird sehr oft, wie zum Beispiel Johannes 8, 31 und 32 davon gesprochen, in der Wahrheit, in den Worten Jesu zu bleiben und die Wahrheit zu erkennen. Und im 16. Kapitel, Vers 13, diese Stelle wollen wir lesen. Es ist auch eine sehr bekannte Stelle. Da wird der Geist Gottes oder der Heilige Geist eben bezeichnet mit dem Geist der Wahrheit. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich aus reden, sondern was er hört, wird er reden und das Zukünftige wird er euch verkünden. Also Jesus gibt seinen Jüngern die Verheißung, dass er ihnen den Geist der Wahrheit sendet, der dann die Apostel, seine 12 Jünger dann ja später auch, wie wir wissen, in die Wahrheit geleitet hat, bei Beginn der Gemeinde und so weiter. Wenn wir noch andere Aussagen des Neuen Testaments dazu sehen, zum Beispiel Galater 5, Vers 7, wo es heißt, wir sollen der Wahrheit gehorchen, dann sehen wir, dass Wahrheit, Anbetung in Wahrheit bedeutet, Anbetung auf der Grundlage der Wahrheit bedeutet, Anbetung auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und wir sollen diese Wahrheit aus dem Worte Gottes erkennen. Das sehen wir auch in 1. Timotheus 2, Versen 3 bis 4. Das ist gut und angenehm vor Gott, nämlich dass wir ein Leben in Frömmigkeit führen. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Anbetung in Wahrheit, ein Aspekt dabei ist, die Wahrheit muss die absolute Grundlage unserer Anbetung sein. Und zwar Christus als Wahrheit steht unverrückbar im Mittelpunkt. Und das Evangelium ist die Grundlage, nach der sich unser Leben ausrichten muss. Sonst können wir uns Gott nicht nahen. Denn das Evangelium ist die Wahrheit und wir können nur auf Grundlage der Wahrheit anbeten. Wir können Gott nicht anbeten, wenn wir die Wahrheit oder der Wahrheit seines Wortes nicht gehorchen. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Nun steckt aber in der Anbetung in Wahrheit noch ein zweiter Aspekt mit drin, nämlich die Wahrhaftigkeit der Anbetung. Und auch da müssen wir sehen, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit als Voraussetzung unabdingbar, wenn wir uns Gott nahen wollen. Im 1. Johannes 1, Verse 6 bis 10, auch dieser ein bekannter Abschnitt. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes, Jesu, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Wahrheit haben, führen wir uns selbst irre und die Wahrheit ist nicht uns. Wenn wir keine Sünde haben, führen wir uns irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden vergibt und uns vor aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wahrhaftigkeit in der Anbetung bedeutet, sich selbst vor Gott zu erkennen und Gott nicht selbst vormachen wollen. Wer sich nicht vor Gott eingesteht, dass er sündhaft ist, der macht Gott zum Lügner, heißt es hier, und er hat eben nicht die Wahrheit. Wenn wir uns selber vormachen, was wir für tolle Kerle sind und Gott ja gar nicht anders kann als uns lieben, dann ist das nicht die Wahrheit. Dann täuschen wir uns selber und machen Gott zum Lügner. Wir sind sündig und Gott ist der, der uns gnädig annimmt. Und wir können Gott nicht wahrhaftig anbeten, wenn wir uns selber etwas vormachen und Gott vormachen. Und auch nicht, wenn wir unseren Geschwistern etwas vormachen wollen. Epheser 5, Vers 9 ist von der Frucht des Lichts die Rede. Und wen wundert's, was die Frucht dieses Lichtes ist? Die Wahrheit. Epheser 4, Vers 25 werden wir aufgefordert, untereinander die Wahrheit zu reden. Das bedeutet natürlich nicht nur die Wahrheit zu reden, sondern uns auch gegenseitig nicht irgendetwas vorzuspielen, wie fromm wir sind, was wir für tolle Kerle sind. Und wen wundert's, dass in 1. Timotheus 3, Vers 15 die Gemeinde als Grundpfeiler der Wahrheit bezeichnet wird? Ja, wenn die Gemeinde nicht der Ort ist, wo die Wahrheit geredet wird und wo Wahrheit herrscht, wo denn dann in dieser Welt? Und so bedeutet Anbetung in Wahrheit, dass wir uns, Gott und unseren Geschwistern nichts vormachen. Wir können Gott nicht anbeten, wenn wir zu ihm und zueinander nicht aufrichtig und ehrlich sind. Kommen wir nun zum Anbetung im Geist. Auch hier möchte ich zwei Teilaspekte hervorheben. Wir wissen, und wir werden lesen, 1. Petrus 2, Verse 4 bis 6, dass im neuen Bund die Anbetung eben sich verändert hat gegenüber dem alten Bund. Petrus 2, Verse 4 bis 6. Zu ihm tretet hinzu, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, aber vor Gott auserwählt kostbar ist, und lasst euch selbst wie lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Jesus spricht zu dieser Frau, dass sich in der Anbetung etwas verändern wird. Er sagt, die Stunde kommt, ist jetzt da, wo weder ihr noch die Juden recht haben, sondern es wird etwas ganz Neues geschehen. Gott wird im Geist angebetet werden. Und so kann man sagen, dass im neuen Bund die Anbetungsformen des alten Bundes vergeistlicht wurden. Wir lesen hier im Petrusbrief von geistlichen Opfern, die gebracht werden. Wir lesen von einem geistlichen Tempel, und wir lesen von einer geistlichen Priesterschaft. Nun, was ist damit gemeint? Ich denke, es ist die Freiheit, die in Christus gekommen ist vom alten Bund, die Freiheit davon, an einem bestimmten Ort anbeten zu müssen, was ja hier der Streitpunkt war, ob das jetzt in Sichem war oder ob das in Jerusalem war. Es ist die Freiheit davon, zu einem bestimmten Zeitpunkt anbeten zu müssen. Es ist die Freiheit davon, einen Priester als Mittler zu brauchen. Und es ist die Freiheit davon, buchstäbliche Opfer zu bringen. Denn wir lesen von den geistlichen Opfern des Neuen Bundes, zum Beispiel in Hebräer 13, im 15. Vers. Durch ihn also lasset uns Gott jederzeit ein Opfer der Lippen darbringen. Das heißt, eine Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Nun, was? Worin besteht geistliche Anbetung? Besteht sie allein darin, jetzt nun alle Äußerlichkeiten wegzulassen, die im alten Bund vorgeschrieben waren? Das kann man generell nicht sagen, weil, obwohl wir zum Beispiel ja auch zu einem geistlichen Haus erbaut werden sollen, benutzen wir ja auch ein irdisches Haus, in dem wir uns versammeln. Und wir müssen aufpassen, dass das Weglassen von Äußerlichkeiten nicht selbst zu einer Äußerlichkeit wird, nämlich dann, wenn es zu einem Selbstzweck wird und damit das große Ziel der Anbetung verfehlt wird. Denn was ist der Unterschied bzw. das Kriterium? Die Anbetung im Geist räumt äußerlichen Dingen einen völlig anderen Stellenwert ein. Sie ist nicht mehr die Sache selbst. Und wenn äußerliche Dinge benutzt werden müssen, dann müssen sie der Sache selbst, nämlich der Anbetung, dienen. Aber trotzdem, wir frei von Äußerlichkeiten sind, muss es immer noch eine geistliche Anbetung sein. Wir können, und das als Zusammenfassung der geistlichen Anbetung, Gott jederzeit und ohne äußerliche Dinge anbeten. Das ist eine wunderbare Freiheit des neuen Bundes. Wir müssen nicht nach Orten und Zeiten schauen, sondern wie der Herr gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Der zweite Aspekt der geistlichen Anbetung ist die Anbetung mit Hilfe des Geistes Gottes. Auch da müssen wir mal ein bisschen im Johannesevangelium blättern. Was spricht im Johannesevangelium? Was wird da über den Geist geredet? Wir haben gesehen, was da über Wahrheit geredet wird. Was wird über Geist geredet? Gleich im ersten Kapitel, Verse 26, 27 und 33 und 34, spricht Johannes der Täufer von dem Messias, der nach ihm kommt. Johannes antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf wen du den Geist herabschweben und auf ihn bleiben siehst, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Hier spricht Johannes der Täufer davon, dass ihm Gott geoffenbart hat, dass der Messias, der nach ihm kommen wird, dessen Wegbereiter er nur ist, die Menschen in seinem Geist eintauchen wird. Und wir wissen, einige Kapitel weiter, wo Jesus mit Nikodemus, diesem Pharisäer, ein theologisches Gespräch hat, da lesen wir, und Jesus kommt da gleich zur Sache: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben her geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus sagt zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seine Stimme, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann er nicht das Reich Gottes kommen. Der Geist Gottes spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Neugeburt eines Menschen. Und in Johannes 7 spricht Jesus zum Ende des Laubhüttenfestes am letzten großen Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da, das ist in Johannes 7, ab Vers 37, und er sagt: Wenn jemand dürste, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er mit Bezug auf den Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Den Geist gab es noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ströme lebendigen Wassers hat Jesus denen verheißen, die an ihn glauben. Und das war eine Aussage in Bezug auf den Geist. Und in Johannes 4, gerade in Bezug in dem Gespräch mit dieser Frau, da kam ja Jesus eigentlich über das Wasser mit ihr ins Gespräch. Und er sprach da etwas, was die Frau gar nicht verstehen konnte, nämlich von einer Quelle, Wir lesen davon im 13. und 14. Vers des 4. Kapitels. Jesus sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das sprudelt, um ewiges Leben zu spenden. Nun, was ist die Bedeutung, wenn wir diese Stellen in Zusammenhang mit Anbetung bringen? Anbetung kann nur geschehen, wenn wir geistlich neu geboren wurden. Durch den Geist Gottes, den wir in der Taufe als Gabe geschenkt erhalten, sind wir überhaupt erst in der Lage, Gott richtig anzubeten. Anbetung kann nur geschehen, wenn wir von Gottes Geist durchdrungen sind und er in uns diese Ströme lebendigen Wassers hervorbringt. Und wir wissen ja, was so oft in unserem Leben hervorgebracht wird, wie zum Beispiel in Epheser 4, 30 und 32, der Paulus aufzählt. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr das Siegel empfangen habt, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid vielmehr gegeneinander gütig, barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, Gottes Geist wird betrübt, wenn wir schlechte Dinge, wenn wir die Sünde tun. Das heißt, wenn wir uns Gott im Geist nahen wollen, damit er seinen Segen über uns ausgießen kann, müssen wir all die Dinge ablegen, die den Geist bekümmern oder betrüben. Wir müssen mit der Sünde brechen. Die Sünde muss uns wehtun, weil sie uns hindert, Gott anzubeten. Anbetung im Geist hat etwas mit einer geistlichen Gesinnung zu tun. Und dazu gehört auch, dass ich in meiner Gesinnung mich frei machen kann von äußeren Dingen wiederum. Ja, wie oft hört man schon, ach, das war heute wieder schlecht geheizt. Und wir gehen nach Hause und wir wissen nur, heute war der Saal schlecht geheizt. Ja, wie haben wir denn da Gott an diesem Tag angebetet? Oder wir haben einen harten Stuhl und haben uns darüber beschwert, dass endlich mal neue weiche Stühle angeschafft werden müssten. Oder und. Wir wissen doch, wie oft wir schon uns über Äußerlichkeiten geärgert oder aufgeregt oder die uns gestört haben. Was hatten wir denn da für eine Anbetung? Was nehmen wir da mit heim? Und wie gehen wir zu Hause weiter mit dem um, was wir gehört haben? In vielen Gemeinden gibt es sonntags gebratene Prediger. Wir machen die Predigt vielleicht schlecht. Ja, und wir wundern uns, dass unsere Kinder zum Beispiel mit einer Aversion mit in die Gemeinde gehen. Ja, kein Wunder, sie sehen ja von uns nichts anderes. Geistliche Einstellung, geistliche Gesinnung bedeutet, wir gehen da gerne hin. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns, Gott begegnen zu dürfen. Und deswegen lassen wir alles zurück, was uns stört, damit wir uns auf Gott und seine Herrlichkeit besinnen können. Und wir wissen als Drittes, der Geist Gottes hilft uns, das vor Gott zu bringen, was wir oft nicht aussprechen können. Im Römer 8. Kapitel, Vers 26 und 27 ist dieser wunderbare Ausspruch: Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Denn wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der jedoch, der die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es gefällt. Und ich denke, das ist die Anbetung im Geist, von der auch in Judas im 20. Vers gesprochen wird, wenn es heißt, wir sollen im Geist beten. Anbetung mit Hilfe des Geistes Gottes heißt, der Heilige Geist ist für uns die große Hilfe bei der Anbetung. Er kann all das hervorbringen, was wir nicht können von uns allein. Nur müssen wir ihm dazu Raum schaffen und wir müssen bereit sein, uns von ihm erfüllen und leiten zu lassen. Und jetzt fragen wir uns zur Praxis. Und wie bei allem möchte ich hier nur kurz zu bedenken geben, dass Extreme immer gefährlich sind. Anbetung, darf sich nicht nur immer auf einen Teil beschränken oder konzentrieren. Anbetung darf sich nicht nur auf Wahrheit konzentrieren und Gottes Geist keinen Raum geben. Es besteht leicht die Gefahr der Gesetzlichkeit und dass der Glaube zu einer bloßen Formalität ausartet. Anbetung darf sich aber auch nicht nur auf die Auswirkungen, ich möchte das nicht kommentieren, des Geistes Gottes konzentrieren, wenn dabei die Wahrheit des Wortes Gottes verlassen wird. Denn da besteht die Gefahr der Lehre im Widerstreit zum Worte Gottes, was eben die Wahrheit ist. Ordnen wir alles, was wir tun, um Gott anzubeten, dem hohen Ziel unter, Gott anzubeten, zu verherrlichen, zu unserer eigenen Erbauung. Gott will nicht angebetet werden, weil er das braucht. Wir brauchen es, Gott anzubeten. Und deswegen, ganz praktisch, lassen wir uns doch durch äußere Einflüsse nicht ablenken. Nehmen wir uns vor, uns wirklich zu besinnen, ob es schlecht geheizt ist oder gut. Lassen wir uns nicht ablenken. Stellen wir uns ein auf die Begegnung mit unserem Schöpfer, mit dem Herrscher des Universums. Und schaffen wir uns dazu einen angenehmen Rahmen. Singen wir Lieder, die unsere Anbetung auch inhaltlich zum Ausdruck bringt. Und es gibt sehr viele Lieder, die sind keine Anbetungslieder, die gehören zu anderen Anlässen, aber nicht, wenn wir Gott anbeten wollen. Bringen wir uns mit unseren Gaben ein, die Gott uns geschenkt hat. Und ermahnen und ermutigen wir uns gegenseitig durch den Lob der herrlichen und großen Taten, die Gott an uns täglich tut. Kommen wir jetzt zur Hingabe. Der Ausgangsvers dafür ist Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Warum sollen wir uns Christus hingeben, steht als Frage mal im Raum. Und was ist Hingabe eigentlich genau? Wenn wir auch da das griechische Wort uns anschauen, dann hat es eine ganz vielfältige Bedeutung. Wir kommen da nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber warum hat Hingabe was mit Anbetung zu tun? Und meiner Meinung nach untrennbar. Wer Gott anbeten will, muss sich ihm im Geist nahen. Das haben wir vorhin gesehen. Dieses Gott nähern aber kann nur geschehen, wenn wir uns Gott hingeben. Beziehungsweise in der Hingabe geschieht diese Annäherung an Gott. Und wenn wir uns Gott nicht nahen, weil wir uns ihm nicht hingeben, dann können wir ihn auch nicht anbeten. Und so ist also Hingabe die unabdingbare Voraussetzung, um Gott anbeten zu können. Nun, was bedeutet Hingabe? Wörtlich bedeutet das Wort vielerlei, zum Beispiel dastehen oder dabeistehen, vor jemanden hinstellen oder vor jemanden hintreten oder bereitstellen. Es wird einmal in der Apostelgeschichte verwendet, wo dann Pferde bereitgestellt waren für die Verlegung des Paulus. Und wenn wir uns diese profanen Bedeutungen des Wortes anschauen, also ohne dass es da mit der Hingabe, wie Paulus hier im Römerbrief redet, zu tun hat, so können wir aber eins sehen, es zeichnet sich eins ganz klar ab, es geht um ein Dabeisein, um ein Bereitsein, um ein Nahesein bei Hingabe. Epheser 5, Vers 27 wird davon gesprochen, dass Christus sich die Gemeinde als reine Braut dargestellt oder hingestellt hat. Das ist das gleiche Wort wie hier in Römer 12, wo es mit Hingeben übersetzt wird. Und in Kolosser 1, Vers 21 bis 22 wird von jedem von uns geredet, wo es heißt, und euch, die ihr einst ferngehalten und durch die Gesinnung in den bösen Werken Feinde wart, hat er jetzt trotzdem versöhnt, vermöge seines Fleischesleibes durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unbescholten vor sich hinzustellen. In Lukas 2, Vers 22 wird davon geredet, dass Jesus in den Tempel gebracht wird als Säugling, damit er dargestellt wird. Auch das ist das gleiche Wort und ich denke, davon kommt auch die sinngemäße Anwendung in Römer 12. Sich Gott darstellen, bereit sein zum Opfer, sich Gott übergeben, hingeben. Und ein ganz interessanter Abschnitt, das ist ein längerer, den wollen wir jetzt lesen aus Römer 6, Verse 12 bis 23. Da kommt das mehrfach vor und ich denke, das ist auch da eine sehr treffende und gute Bedeutung. Daher soll die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, sondern dass ihr seinen Begierden gehorcht. Gebt auch eure Glieder nicht der Sünde zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit hin, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die aus Toten lebendig gemacht worden sind, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird keine Herrschaft über euch haben. Ihr steht ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Knechte zum Gehorsam hingebt? Dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen, entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, jedoch von Herzen gehorsam geworden seid der Gestalt der Lehre, der ihr übergeben worden seid. Befreit aber von der Sünde seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich rede nach menschlicher Weise wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wie ihr nämlich eure Glieder dem Dienst der Unreinheit und der Gesetzwidrigkeit zur Ausübung der Gesetzwidrigkeit hingegeben habt, so gebt jetzt eure Glieder dem Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung hin. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn ihr Ende ist der Tod. Jetzt dagegen, da ihr von der Sünde befreit, aber Gott dienstbar geworden seid, habt ihr eure Frucht für die Heiligung und als Ende ewiges Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hingabe bedeutet, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Hingabe bedeutet, Gott nahe sein, indem ich ihm den ersten Platz in meinem Leben einräume und sonst niemand und nichts anderem. Und mein Hingabe zu Gott, natürlich auch, weil ich Gott liebe. Und dazu sagt Jesus in Lukas 10 etwas ganz Altes. Wir haben das heute gehört. Lukas 10, Vers 27. Möchte da aber auch noch auf was anderes die Betonung jetzt legen. Da geht es um die Frage: Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und er sagt, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Darauf antwortete er und sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Also ganzer als ganz hier geht's ja gar nicht. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Denken. Ich glaube, es gibt keinen Bereich unseres Lebens, der da nicht eingeordnet werden kann. Gott ganz lieben, mit allem, was wir können, uns Gott ganz hingeben. Aber wem geben wir uns denn hin? Römer 6, was wir gelesen haben. Wir können ja uns verschiedenen Göttern hingeben, entweder Gott oder anderen Götter, beziehungsweise eben der Sünde. Matthäus 6, Vers 24, da spricht Jesus von einem solchen Gott, der oft neben Gott steht, den wir vielleicht sogar mehr anbeten und den wir uns mehr hingeben als Gott selbst. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, wird den einen anhangen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen, eurem Geld, eurem Besitz. Und im Philipper, im dritten Kapitel, Verse 18 bis 19, da wird auch von einem Gott geredet. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, jetzt aber auch mit Weinen sage, die Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende Verderben ist, deren Gott der Bauch ist und deren Ehre in Schande besteht, die auf das Irdische sinnen. Was heißt es denn, deren Gott ist der Bauch? Sind das irgendwelche dicken Leute, die so wie Buddha irgendwo faul rumsitzen und ihren Bauch anbeten? Nein, das ist das Irdische. Das ist ein schönes Bild mit dem Bauch. Ich habe ja selber auch einen. Ja, ich denke, das kann hier mal stellvertretend für all die Götter stehen, die wir uns irdisch gemacht haben. Wieso Götter? Wir sind doch keine primitiven Menschen, die irgendwo leben und Götter anbeten. Nein, wir doch nicht. Aber wie sieht's denn aus mit dem Gott Fernsehen oder Kino? Wie sieht's denn aus mit dem Gott Computer? Wie sieht's denn aus mit dem Gott Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen? Wie sieht's denn aus mit dem Gott Sport oder Hobby? Ja, wie sieht's aus mit dem Gott Auto, Haus, Wohnung, Garten, Musik? Und wisst ihr, woran wir erkennen können, ob das Götter sind? Fragen wir uns, wie viel Zeit widmen wir diesen Göttern und wie viel Zeit widmen wir unserem Herrn, um ihn hinzugeben und ihn anzubeten? Und wenn ihr dann mal euer Leben anschaut, so wie ich meines anschauen muss, dann muss ich sagen, komischerweise behaupte ich, dass ich mich Gott hingebe. Aber das meiste in meinem Leben verbringe ich mit Dingen, die ich gar nicht mit Gott in Berührung bringe. Weil ich Gott ja gar nicht zur Verfügung stehe. Nun, was meine ich damit? Heißt jetzt Hingabe an Gott, dass jetzt alles andere verboten ist? Kein Fernsehen, kein Zeitung lesen, kein Computer. Ja, wir Christen neigen ja dann wieder zu radikalen Entscheidungen, weil da ein Problem ist, alles verboten. Und Menschen denken ja, Christentum besteht darin, dass Gott gesagt hat, euch ist alles verboten. Aber das hat Gott gar nicht gesagt. Hingabe nach Römer 12, Vers 1 heißt, alles, was wir haben und sind, im Sinne Gottes einzubeziehen und zu nutzen. Und so kann Geld und Besitz auch etwas Positives sein. Es muss kein Gott sein. Man kann im Sinne Gottes damit sehr viel Gutes tun. Und der Rainer sucht, glaube ich, immer noch Spender für diese Kassetten da hinten. Da können wir mit dem Geld was Sinnvolles tun. Auch in dem, was ich mir im Fernsehen und Kino anschaue, bin ich doch mündig genug zu entscheiden, was ich mir da anschaue. Und es gibt sicherlich auch Dinge, die geistlich nützlich sind. Ich weiß, darüber kann man diskutieren und streiten, aber wir müssen überhaupt erstmal in unserem Leben die Grundsatzentscheidung treffen, dass wir uns mit dem beschäftigen, was gut und wohllautend und erbaulich ist. Ein Computer kann ein Gott sein, von dem man nicht mehr loskommt. Ich habe da weniger Probleme mit, aber ich weiß, es gibt bei anderen die Gefahr. Aber wir wissen auch, und unsere jungen Brüder aus Augsburg haben es uns hier vorgestellt, was man mit einem Computer auch für das Reich Gottes einsetzen kann. Ich möchte an die Veranstaltung mit dem Internet erinnern. Im richtigen Maße eingesetzt ist auch der Computer für das Reich Gottes brauchbar. Und dasselbe gilt für Bücher, Zeitschriften, Zeitungen. Ich muss ja nicht meine Tageszeitung von vorne bis hinten auslesen. Dann würde ich einen halben Tag Zeitung lesen. Vielleicht gibt es Menschen, die das tun. Aber ich kann, wenn ich schon das Bedürfnis habe, mich zu informieren und lese gerne, ja auch auf andere Alternativen zurückgreifen. Ich muss ja nicht den Spiegel lesen oder die Bildzeitung, sondern es gibt ja auch genügend christliche Literatur mittlerweile. Sport und Hobby kann man zum Beispiel ganz bewusst betreiben, im Sinne, dass ich Menschen kennenlerne, mit ihnen ins Gespräch komme, mit ihnen eine Freundschaft aufbauen kann und mit ihnen dann letztendlich auch über den Glauben reden zu können. Und Auto, Haus, Wohnung, Garten, dies alles will Gott uns nicht wegnehmen, aber er will es uns zuerst im Dienst für ihn hingegeben wissen. Ich möchte noch auf drei Prinzipien in Bezug auf die Hingabe eingehen. Hingabe als erstes ist nicht möglich, wenn wir nicht von der Sünde lassen. In Matthäus 5, Verse 23 und 24, da spricht Jesus: Wenn du nun deine Opfergabe zum Altar bringst und dort eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas wider dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann und komm und bring deine Gabe da. Nur ist ja dieser Vers nicht unbedingt auf uns direkt bezogen, da wir ja nicht an irgendeinem Altar eine Gabe darbringen. Aber wir wissen ja doch, was wir darbringen sollen. Uns selber, wir sollen uns hingeben. Ja, wie können wir uns denn hingeben, wenn wir noch Sünde an uns haben, weil wir uns mit unserem Bruder nicht ausgesöhnt haben? Wie wollen wir uns Gott hingeben, wenn Jesus sagt, bereinige das zuerst, schaffe die Sünde aus dem Weg, bevor du dich Gott nahen willst, bevor du dich ihm hingeben willst, bevor Gott angebetet wird. Die Sünde, die trennt, das wissen wir ja. Und wir sollten doch nicht denken, dass wir uns Gott hingeben können und dabei nicht bereit sind, von der Sünde zu lassen. Und das zweite Prinzip ist, Hingabe ist ohne die richtige Einstellung nicht möglich. Was haben wir gelesen vorhin? Von ganzem Herzen, von ganzem Denken, von ganzer Seele. Da geht es um unsere Einstellung. Und wenn wir eine falsche Grundeinstellung haben, dann können wir sogar uns selber hingeben und verbrennen lassen. Und dann ist es alles sinnlos. 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, habe aber die Liebe nicht, so nützt es mir nichts. Glauben wir doch nicht, dass wir uns Gott nur äußerlich hingeben können. Wir können nicht den frommen Max markieren vor Gott. Gott kennt uns. Wir können vielleicht unseren Bruder täuschen, unsere Mitmenschen. Was für schöne, tolle Christen wir sind. Wir gehen jeden Sonntag in die Kirche und unter der Woche sogar auch nochmal. Und wir können uns einsetzen. Wir können tun, was wir wollen und alle bewundern uns und sagen, was für tolle Kerle. Wenn wir das nicht aus Liebe tun, wenn wir nicht die richtige Einstellung haben, dann ist es keine Hingabe. Dann ist es Selbstgerechtigkeit. Hingabe ist ohne die richtige Einstellung unmöglich. Und Hingabe hat als drittes auch eine Auswirkung auf unser Verhältnis zueinander. Ich möchte dazu lesen Epheser 4, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat. Wenn ich gelernt habe, mich Gott hinzugeben, dann weiß ich als Ehemann auch, wie man sich seiner Frau hingibt. Und dann weiß auch eine Frau, wie sie sich ihrem Mann hingibt. Und dann wissen wir das. Dann hat das eine Auswirkung auf unser Miteinander in der Liebe, im Umgang. Und deswegen ist Hingabe zu Gott wichtig. Weil ohne, dass wir Gott hingegeben sind, können wir eigentlich auch zueinander nicht die richtige Hingabe finden. Sich Gott hingeben, heißt alles in seinen Dienst stellen und ihm nahe sein. Besitzen wir diesen Schatz? Sind wir Gott hingegeben oder dienen wir noch zu oft anderen Göttern? Haben wir Probleme, Gott anzubeten? Vielleicht, weil wir Probleme haben, uns ihm hinzugeben. Und es ist doch so einfach. Wir müssen doch nur schauen, was Gott gemacht hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Johannes 3, Vers 16. Und Römer 8, Vers 32. Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns in ihm nicht auch alles schenken? Ist es nicht wunderbar, Wenn wir uns Christus ganz hingeben, dann dürfen wir uns mit all unseren Fehlern schon jetzt Gott nahen. Weil wenn wir uns Gott hingeben, dann hat Christus für unsere Sünden bezahlt. Wir können ihn schon jetzt im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir dürfen uns Gott nahen, denn das Blut des Lammes Jesu hat uns alle reingewaschen. Wir wollen uns Gott von ganzem Herzen hingeben und wir wollen Gott die Ehre geben, indem wir ihn mit ganzer Seele anbeten. Und ich möchte schließen mit einem Abschnitt aus der Offenbarung. Ich glaube nicht, dass in diesem Abschnitt von der Zukunft die Rede ist. Ich glaube, was da steht, können wir jedes Mal dann erleben, wenn wir uns Gott hingeben und ihn anbeten. Offenbarung 5, die Verse 6 bis 14. Und dann sah ich es, in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Und Christus, das Lamm, ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Und in demselben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete des Volkes Gottes. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist geopfert worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen aus allen Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester unseres Gottes und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele tausend Engel, eine unzählbare Menge, und ich hörte sie singen. Sie standen um den Thron und die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehört alle Macht und aller Reichtum. Christus allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe in diesen Lobgesang einstimmten. Alle, die im Himmel und auf Erde leben, die Toten unter der Erde wie die Geschöpfe des Meeres, sie alle sangen. Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron des Siegers sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die vier Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Amen.